Also ich möchte heute anschließend an die letzte Veranstaltung, die ja schon über das Lohnverhältnis gegangen ist, heute den Schwerpunkt auf eine Kritik der Gewerkschaft legen. Ich will mich dabei nicht begnügen, damit der Gewerkschaft, wie das des Öfteren von linker Seite passiert, Versagen vorzuwerfen, dass sie zu wenig kämpferisch sei, dass sie sich doch entschiedener und damit dann auch besser für die Belange der von ihr Vertretenen einsetzen könnte, sondern ich will es ein bisschen grundsätzlicher machen und den Widerspruch des gewerkschaftlichen Kampfes, also wenn man so will, den Fehler, den Gewerkschaften selber darstellen, die notwendigen Schranken dessen, was sie sich als Programm vorgenommen haben, erstens kritisieren und zweitens, was Gewerkschaften dann aus diesen Widersprüchen, aus diesen Schranken heutzutage gemacht haben. Ich will also als erstes, ist notwendig, weil die Gewerkschaft daran anknüpft, erinnern an das, was schon beim letzten Mal der Ausgangspunkt der Debatte war, dass eigentlich auf den ersten Blick die gesellschaftlichen Verhältnisse hierzuland, das wird ja dann auch immer mal beträngt oder auch für nicht ganz in Ordnung befunden, dass hierzuland eigentlich eine reiche Gesellschaft mit viel Überfluss, mit, was ja aktuell diese furchtbare Debatte ist, mit den dicksten Managergehältern, und auf der anderen Seite mit skandalösen Arbeits- und Lohnverhältnissen existiert. Also eigentlich ein Großteil von Beschäftigungsverhältnissen, die offiziell schon unter dem Schlagwort von Working Poor laufen, lauter untragbare Arbeitsverhältnisse auch der Zeit nach dem zu verdienenden Lohn in Teilzeit oder in Leiharbeit und so weiter und so fort. Ich möchte darauf gar nicht weiter rumhacken. Das ist jedem ja wohl geläufig. Ich möchte aber immerhin erstens den Finger mal vorweg drauflegen, dass das sowohl tarifliche wie nicht tarifliche Arbeitsverhältnisse betrifft, dass beides reichlich in der Gesellschaft existiert und beides reichlich diese sozialen Missstände zeigt, dass bis zu Hungerlöhnen im wörtlichen Sinne geht, also die Liste wäre beliebig verlängerbar, eigentlich sind die Lohnverhältnisse heute lauter Dokumente der Rücksichtslosigkeit und Szenarien sozialer Nöte. Und das alles findet immerhin statt in einem Land mit einem umfassenden Sozialstaat und mit einer ziemlich ausgedehnten gewerkschaftlichen Vertretung, also alles unter der Ägide einer staatlich zugelassenen und mit weitreichenden Rechten versehenen Einheitsgewerkschaft in einem Land, wo Gewerkschaften immerhin eine so gewichtige Rolle spielen, dass bekanntlich Anhänger der freien Marktwirtschaft schon viel zu viel Einfluss der Gewerkschaften auf die Politik bemängelt haben und immer noch und wieder die Gefahr eines Gewerkschaftsstaats an die Wand malen. Also noch vor jeder näheren Befassung ist das eigentlich ein vernichtendes Urteil über die Leistung der Gewerkschaft, die sich ja immerhin anheischig macht, dafür zu sorgen, dass das Lohnarbeiterdasein irgendwie lebenswert ist. Die hat das alles auf jeden Fall nicht verhindert, vielleicht nicht verhindern können, vielleicht auch gar nicht verhindern wollen. Also von da aus soll das Thema und der Gegenstand der Kritik eben heute die Rolle und die Leistungen dieser Organisationen sein. Es ist ja immerhin nicht überflüssig auch vorweg daran zu erinnern, dass selbst noch in den aktuellen Stellungnahmen der Politik, also in diesen Debatten, die jetzt anlässlich der GDL über das Streikrecht, dessen Notwendigkeit, dessen Schranken, dessen Nützlichkeit, dessen Gefährlichkeit geführt werden, dass in diesen Debatten über das Streikrecht immerhin noch zu entnehmen ist, dass eine Arbeiterorganisation eine Besonderheit darstellt. Nämlich, dass mitten im modernen Staat mit seinem weitreichenden, umfassenden Gewaltmonopol immerhin einer gesellschaftlichen Gruppe erlaubt ist, den Arbeitsvertrag, der sie zu Leistungen verpflichtet, auszusetzen, den Dienst zu verweigern, in den Ausstand zu treten und sogar das, was eigentlich den höchsten Schutz genießt, nämlich das Privateigentum, ein Stück weit zu schädigen. Auch wenn das alles unter Kautelen gestellt ist, darin ist immerhin ganz offiziell anerkannt, dass Lohnarbeit, also die Existenz einer ganzen Mannschaft, die da die abhängig Beschäftigten sind, ein dauerhaftes Sozialproblem dieser Gesellschaft, ein Sonderfall eben des gesellschaftlichen Getriebes darstellt, der diesen Ausnahme, diese Sonderrechte dieser Organisation rechtfertigt und notwendig macht. Ich will, um dann auf die Gewerkschaft zu kommen, nochmal ein paar zentrale Argumente, die ich schon beim letzten Mal vorgetragen habe, rekapitulieren, nämlich was das Verhältnis angeht, um das sich die Gewerkschaft ja dann kümmert und warum sie sich überhaupt darum kümmern muss, nämlich dieses gepriesene Leistungsprinzip Arbeit gegen Geld, Lohn gegen Leistung. Wie gesagt, es existiert ja hierzulande offiziell keine Ausbeutung, weil der Mensch erhält an Geld ja, was er verdient, nämlich was er leistet. Das wird schon eigentlich dadurch widerlegt, sollte man meinen, dass laufend um Lohn und Leistung gestritten wird. Dass die Gewerkschaften eben regelmäßig damit zu tun haben, Geldforderungen zu stellen, und um Arbeitsbedingungen, Leistungsanforderungen und Arbeitszeiten und so weiter zu rechten. Also so weit her kann es mit dem Verlässlichen, ja, der Mensch wird dafür bezahlt, was er leistet und er kriegt ja schließlich Geld für das, was er verdient, nicht her sein. Der elementare Gegensatz ist ja auch nicht unbekannt. Für die eine Seite ist eben der Lohn das, was da gezahlt wird, Kost, die sich lohnen muss und also nicht zu hoch ausfallen darf, weil Gewinn rausspringen soll. Und für die andere Seite ist es Einkommen, von dem der Mensch, der es bezieht, eben leben will und leben muss. Also Unternehmer zahlen nur so viel, wie sie es sich kosten lassen müssen, um die Beschäftigten für sich arbeiten zu lassen. Sie setzen Bezahlung im Verhältnis zum Ertrag, verfolgen das Ziel, die Arbeitskosten laufend zu senken um mehr Verfügung über Leistung für weniger Geld zu kriegen und die andere Seite umgekehrt. Und diese bekannte, eigentlich elementare, sehr banale Gegensatz ist in der Form der Bezahlung eben Lohn für Arbeit, allerdings im Sinne der Unternehmer entschieden. Mit der Bezahlung sichern sich nämlich Unternehmer Verfügung über die Arbeitskräfte, und zwar nach ihrem Bedürfnis. Und dafür ist die Form der Bezahlung auch ein passender Hebel. Es ist eigentlich alles vorgegeben, was an Arbeit anfällt, was zu leisten ist, und dann wird es so bezahlt, damit und dass der Mensch, der da arbeiten muss, den Arbeitsplatz ausfüllt und damit dann Gewinn rausspringt. Inwiefern ist das im Preis der Arbeit, also in der Form, wie da gezahlt wird, eingeschlossen? Naja, das ist eigentlich sehr schlicht, nämlich ein doppeltes Prinzip, dass der Kapitalist nur zahlt, was sich für ihn lohnt und was er an Geld auszugeben braucht, damit er sich Arbeitskräfte verfügbar macht. Das ist nämlich erstens mit der Art der Bezahlung heruntergebrochen auf Einheiten der Benutzung. Also statt dass das Reproduktionsbedürfnis den Preis bestimmt, sichert eigentlich die stundenweise Bezahlung die Freiheit der kapitalistischen Kalkulation mit Arbeitskosten. Eben den Menschen nur so lang und so zu beschäftigen, wie es halt für nützlich befunden, für lohnend erachtet wird. Was nach der Seite hin am Prinzip Bezahlung für Leistung stimmt, ist also eigentlich nur negativ. Nämlich der Mensch wird bezahlt nur für den Gebrauch, den der Betrieb von ihm macht. Also stundenweise, tageweise, wochenweise. Und damit ist allerdings die Trennung von seinen Lebensbedürfnissen ziemlich grundsätzlich und ziemlich elementar garantiert. Die haben sich nämlich, das habe ich ja beim letzten Mal dann in seinen Konsequenzen ausgeführt, danach zu richten, was er dann an Arbeitszeit zusammenbekommt und ob überhaupt Bedarf nach seiner Arbeitskraft ist. Zweitens bestimmt der Eigentümer auch, also der Produktionsmittel, also der Unternehmer, was in diesen Stunden zu leisten ist. Es gibt halt der Arbeitsplatz vor. Das fällt halt alles nicht in die Kompetenz des Arbeiters, sondern in die Freiheit des Unternehmers. Dem Arbeitsplatz wird dann allerdings, und das ist die zweite Leistung der Bezahlung, eben für Arbeit, Lohn gegen Leistung, dem Arbeitsplatz mit seinen Anforderungen wird dann ein Entgelt gegenübergestellt, das für die so definierte Arbeit bezahlt wird. Das, was der Mensch dann also auf seinem Arbeitsplatz kriegt, ist gebunden an die Erfüllung der Anforderungen und wenn gewollt, dann auch an einzelne bestimmte Leistungsanforderungen, die in bestimmten Lohnteilen entgolten werden. So viel steht also fest. Die Erfüllung, die Ausfüllung des Arbeitsplatzes ist Bedingung für Bezahlung. Ansonsten aber ist das, was immer angeführt wird, naja, die Arbeitsplätze rechtfertigen ja auch eine Bezahlung und zwar dann auch eine unterschiedliche. Allerdings etwas anders zu sehen. Es stimmt, Leute werden unterschiedlich bezahlt. Mal mehr oder weniger Geld, es gibt eine ganze, bekanntlich, Lohnhierarchie. Und die wird gerechtfertigt damit, Das ist auch klar, weil jeder ja unterschiedlich viel beiträgt, unterschiedlich ausgebildet ist, insofern mehr leistet und so weiter. Ich will hier nur so viel sagen, ich komme später nochmal drauf zurück, weil das ein Hauptfeld gewerkschaftlicher Tätigkeit ist. Dass der Leistungslohn mit seinen ganzen Unterschieden wirklich leistungsgerecht angemessen bezahlt, blamiert sich schon unmittelbar daran, dass die Unterschiede wechseln, dass die ganze Lohnhierarchie ins Wanken kommt, in sich verändert oder auch insgesamt nach unten korrigiert wird, wenn zum Beispiel genügend Anwärter da sind, wenn Arbeitslose zur Verfügung stehen, die einen Job suchen und so weiter, alles aktuell in großem Maßstab ja zu besichtigen, dass aus den wunderbar angeblich leistungsgerecht bezahlten Qualifikationen von Facharbeitern und so weiter heutzutage niedrig bezahlte, nach ihrer Vorstellung unterbezahlte, aber eben für nicht mehr Geld mehr bereit kriegende Menschen geworden sind. Und noch ein weiterer Gesichtspunkt blamiert einerseits diesen Standpunkt, hier wird der Mensch für seine Leistung bezahlt und ist umgekehrt aber mit der Bindung der Bezahlung an die Ausfüllung des Arbeitsplatzes ein Hebel für eine kapitalgerechte Bezahlung, nämlich durch diese, wie es immer heißt, leistungsgerechte Bindung der Bezahlung an den jeweiligen Arbeitsplatz, sind dann auch Veränderungen am Arbeitsplatz regelmäßig Hebel für die Senkung des da bezahlten Preises, also für die Steigerung des Ertrags, den dann einer an so einem Arbeitsplatz bringt. Und noch ein viertes will ich hinweisen, auch beim letzten Mal ausführlicher behandelt, nämlich, und auch das eine Blamage der ganzen Behauptung, hier wird Leistung bezahlt, hier wird die Arbeit bezahlt, auch das ein Beweis umgekehrt dafür, dass mit der Art der Bezahlung eigentlich der kapitalgerechte Einsatz der Arbeit garantiert wird. Es ist nämlich, dass der Fortschritt des kapitalistischen Geschäftsbetriebs, nämlich die Einsparung von Arbeitskräften, die Rationalisierungen, die Leute überflüssig machen, auch laufend die Bedingungen für einen kapitaldienlichen Druck auf den Lohn produzieren. Da wird dann offenkundig, dass eben die Bezahlung hier nichts mit der unmittelbar erbrachten Leistung mehr zu tun hat, dass der Mensch noch dasselbe wie neulich machen kann, aber dass die Konkurrenz, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften fürs Kapital mitbestimmend und entscheidend mitbestimmend für die Lohnhöhe ist. Lohn gegen Leistung ist also die Form, in der die Erpressungsmacht des Unternehmers mit seiner Verfügung über den Betrieb, die Angewiesenheit der Arbeitermannschaft von ihrer Anwendung passend zur Geltung kommt. Aber alle daran geknüpften Ideologien eines festen Maßverhältnisses von Leistung und Bezahlung werden eigentlich laufend blamiert. Fest steht andererseits eins, nämlich in einem solchen Lohnverhältnis bleibt der Zweck einer ordentlichen Reproduktion, also mittels Lohnarbeit, laufend auf der Strecke. Also der Gegensatz von Lohn als Kost und Lohn als Einkommen, von Arbeiten lassen als Gewinnmittel und Arbeiten müssen zum Geld verdienen, es geht immer zu Lasten der Arbeitenden aus. Das ist eben dafür diese paar Ausführungen nochmal in der Form der Bezahlung eigentlich quasi automatisch eingeschlossen. Dieser Sachverhalt ist der ganze Existenzgrund der Gewerkschaft. Ich sage das deswegen so knapp und ausdrücklich, weil was dann aus diesem Existenzgrund der Gewerkschaft wird, was sie daraus macht, was ganz anderes ist. Also wegen dieser Eigenart des Lohnverhältnisses, dieser einseitigen Bestimmungsmacht, Kommandomacht mit der Bezahlung auch kapitaldienliche Leistung zu mobilisieren und umgekehrt mit der kapitaldienlichen Mobilisierung von Leistung den Lohn als Reproduktionsmittel untauglich zu machen. Wegen diesem Prinzip gilt dann heute wie in vergangenen Zeiten immer noch, dass eben mitten in der modernen Marktwirtschaft Arbeiter gezwungen sind, sich aufzustellen, um an ihrem Arbeitsverhältnis überhaupt den Gesichtspunkt geltend zu machen, dass sie Löhne als Einkommen zum Leben brauchen. Das gilt nach wie vor und ist eigentlich eine ziemlich elementare Denunziation der Produktionsweise, eben dass nach wie vor die abhängig Beschäftigten darum ringen, sich mit Lohnarbeit zu reproduzieren. Was im Arbeitsverhältnis an und für sich also gar nicht ordentlich zum Zuge kommt, das muss immerzu gegen die Macht der Unternehmer durchgesetzt werden. Es ist also im Grund genau andersrum als mit der Vorstellung von Lohn gegen Leistung, von einem gerechten Verhältnis immer vorstellig gemacht wird, nämlich nicht die Lohnarbeit sichert eine ordentliche Existenz, sondern wegen der Eigenart des Lohnarbeitsverhältnisses ist die Mannschaft, die sie leistet, eben laufend zum Streit um auskömmliche Lebens- und Arbeitsbedingungen genötigt. Insofern handelt es sich dann aber auch nicht um irgendeine Auseinandersetzung, wenn Gewerkschaften antreten. Was weiß ich, so wie wenn Homos oder Frauen in Reaktion auf gesellschaftliche Ächtung oder berufliche Mindergeltung irgendeinen, was ja auch dann Kampf heißt und auch zum Kampf gediehen ist, um Anerkennung oder um Bürgerrechte, um Gleichberechtigung und so weiter führen. Hier geht es eben um mehr und um anderes, nämlich um den auch im modernen Kapitalismus unausweichlichen Kampf einer ganzen Klasse um ihr laufend gefährdetes Auskommen. Das ist eigentlich die einfache wie brutale Wahrheit des ganzen so komplizierten Vertragsverhältnisses von Lohn und Leistung. Soll sich also nichts vormachen, nach der Seite hin sind Lohnfragen letztlich nichts anderes eben als Streit und damit Machtfragen. Gegenstand eines Machtkampfs, ohne den eben dieses Arbeitsverhältnis, dieses schöne Vertragsverhältnis ziemlich ruinös ausfällt. Da gelten dann auch keine Argumente. Arbeitgeber sind bekanntlich nicht einsichtig, sondern müssen zur Rücksichtnahme genötigt werden. Und das ist noch in jeder, noch der friedlichsten und sozialverträglich und sozialpartnerschaftlich ablaufenden Tarifrunde irgendwie bemerklich. Egal und ob und wie Gewerkschaft es in Anschlag bringt, was zu erreichen, ist immer nur auf der Basis eben von Drohungen. Und das Mittel, das die Arbeiterschaft dazu letztlich und einzig in der Hand hat, ist die Drohung oder eben dann auch die wahrgemachte Drohung mit der Verweigerung des Dienstes. Und weil sie als Einzelne erpressbar sind, eben in ihrer Arbeit der von der Gegenseite gesetzten, Konkurrenzbedingungen ausgesetzt sind, müssen sich die Arbeiter dann um diese Drohung verlässlich, glaubwürdig und überhaupt wirksam zu machen, zusammenschließen, um was zu erreichen. In all diesen Anforderungen, Notwendigkeiten, eben in diesem Grund und, wenn man so will, ganz grundsätzlichen Auftrag oder, wenn man so will, Streit oder Kampfauftrag der Gewerkschaft, liegt dann aber auch zugleich die objektive Schranke des gewerkschaftlichen Streits. Nämlich erstens, ersichtlich und erkenntlich führt sie einen ständigen Abwehrkampf, weil die Unternehmerschaft, die Herren über die Betriebe laufend alles umschmeißen. Gewerkschaften treten also mit der ständigen Not an, der anderen Seite Arbeitsschranken abzunötigen oder Lohn abzufordern, wo die gerade die Arbeitsbedingungen tendenziell ausgehebelt haben und den Lohn teils entwertet, teils durch vermehrte Leistungsanforderungen oder auch direkt durch Arbeitsplatzveränderungen gesenkt haben. Nicht zu vergessen, dass auch die Preisfreiheit, also die Marktmacht der Unternehmer, dass ihre dazu tut, laufend, bekanntlich über Inflation, Lohn zu entwerten. Worum Gewerkschaften, also diese Arbeiterorganisationen, also streiten, das ist von Haus aus, eben hat den Gehalt, ein Streit um die Kompensation für erlittene Verschlechterungen. So mag die Gewerkschaft das noch so sehr als Abwehr von geplanten Angriffen und Anschlägen darstellen oder als Errungenschaft einer, was weiß ich, wie viel prozentigen, fallen ja nie übermäßig aus, Lohnforderung. Es ist und bleibt im Prinzip Kompensation erlittener Schäden. Und zweitens und außerdem fällt es deswegen auch immer wieder auf den Ausgangspunkt zurück. Alle gewerkschaftlich gefeierten Fortschritte bedeuten nie mehr Sicherheit der proletarischen Existenz. Nichts ist ein für alle Mal ausgemacht, im Gegenteil ein Dauerkampf um das Arbeitsverhältnis, das eben immerzu von der anderen Seite verändert wird und schon gar nicht irgendeine Sicherheit des Arbeitsplatzes einschließt. Zweitens sind dann auch die Kampfmittel beschränkt, nämlich die Gegenerpressung gegen die Zwänge der Konkurrenz, die ihnen das Kapital aufnötigt, unterliegt selber Schranken der Konkurrenz. Die Macht der anderen Seite wirkt weiter. Also die Konkurrenz unter den Arbeitern macht sich neu geltend als nur bedingte Einigkeit wegen Drohung der anderen Seite, insbesondere bekanntlich Arbeitslose, also die Ersetzbarkeit von Beschäftigten, sind Schranken gewerkschaftlicher Gegenmacht. Also Streiken ist eben wegen der Abhängigkeit von einem Arbeitsplatz selbst ganz schnell eine Existenzfrage. Das alles, an was ich hier erinnere und was auch in den heutigen, in den modernen gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen immer wieder noch vorkommt, vielleicht nicht so, nicht so elementar, nicht so gegensätzlich, kampfmäßig ausgedrückt, wie ich das jetzt hier so nackt habe darzustellen versucht. Das alles ist nicht einfach eine objektive Gegebenheit des Lohnarbeitsverhältnisses, sondern das liegt am Zweck und Ziel und an der Eigenart des Kampfs, den die Gewerkschaft führt und dem sie sich programmatisch verschrieben hat. Der gewerkschaftliche Schlachtruf heißt bekanntlich ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk, um es mal altertümlich auszudrücken. Der Gewerkschaft geht es nämlich um eine andere, um eine verbesserte Ausgestaltung des Verhältnisses von Lohn und Leistung. Also es will den Preis der Arbeit modifizieren und damit angemessen machen. Und das klingt banal, das klingt und ist ja auch sozial ehrenwert. Und das schließt aber die ganze Krux ein. Erstens und grundsätzlich handelt es sich dabei ja um ein mehr als widersprüchliches Programm. Streitet doch die Gewerkschaft da um die Angemessenheit eines Tauschverhältnisses von Arbeit gegen Lohn und setzt sich die Ausgestaltung eines Vertragsverhältnisses zum Ziel, das eigentlich der Grund ihrer ständigen Sorge ist. Also das vom Kapital bestimmte Lohn-Leistungsverhältnis, dem die Reproduktionsbedürfnisse untergeordnet sind, ausgerechnet das betrachtet die Gewerkschaft als unverrückbare Grundlage aller Lebensansprüche der Lohnarbeiter und macht sich deswegen zum Zweck, es zu verbessern. Das heißt aber auch, dass ausgerechnet die Weise der Bezahlung, die doch dafür sorgt, dass die Reproduktionsbedürfnisse beim Lohn keine bestimmende Rolle spielen, sondern dass Leistung und Ertragsansprüche des Kapitals an die Arbeit zur Geltung gebracht werden. Ausgerechnet das soll zur positiven Basis für gewerkschaftliche Korrekturen gemacht werden. Das will sie, so drückt sich das ja aus, gerechter und damit zu einem echten, tauglichen Verhältnis von Leistung und Gegenleistung machen. Das ist schon ein Witz. Von ihrem Ausgangspunkt her eben ist sie gezwungen zu streiten, nicht selbstverständlich verlässlich an dem Verhältnis. Und dann wird ausgerechnet die Form der Lohnzahlung zur Quelle aller Vorstellungen der Gewerkschaft von Angemessenheit in Sachen Lohn. Dass hier im Prinzip doch ein Entsprechungsverhältnis vorliegen müsste, das immer bloß nicht ordentlich genug ausgestaltet ist. Also ausgerechnet die Form der Bezahlung, wo das, was der Mensch kriegt und was er zu leisten hat, funktional bezogen ist auf den Ertrag, den Unternehmer daraus erwarten und organisieren. Das behandelt die Gewerkschaft eben wie das geeignete Mittel für Lohnarbeiter, einen ordentlichen Auskommen zu schaffen. So materiell gesehen bleibt bei dem Banalen, dass hier ein Bedarf vorliegt, der laufend bestritten wird und der ist ausreichend Geld und erträgliche Arbeiten. Aber wie das geltend gemacht wird, macht überhaupt nicht eben diese beiden Bedürfnisse zum unmittelbaren, gültigen und einzigen Zweck und Ziel, sondern eben die Korrektur eines Verhältnisses, das angemessen machen eines Verhältnisses, wo die Reproduktion gleich gar nicht der bestimmende, gültig gemachte Zweck ist und zweitens die Leistung nach Kriterien definiert ist, die mit Angemessenheit und also erträglichen Arbeitsbedingungen gar nichts zu tun haben. Dass sich die Gewerkschaft die Ausgestaltung eben dieses Verhältnisses, den Streit um den Preis der Arbeit zum Zweck gemacht hat, das bestimmt dann auch die Weise, wie sie den Streit führt. Die Auseinandersetzung mit der anderen Seite, die ihr ja nie erspart bleibt, ist das Streiten und das Streiken, ist für die Gewerkschaft von Haus aus eine widersprüchliche Last. Sie bricht den Arbeitsvertrag ja, weil sie ihn unter anderen besseren Konditionen weiterführen will. Und sie tritt den Arbeitgebern drohend gegenüber, weil man ihnen ja als den Arbeitgebern, als die man sie ja anerkennt, bei ihren Geschäftskalkulationen mehr Respekt gegenüber den eigenen Belangen im Arbeitsverhältnis aufnötigen will. Also sind Gewerkschaften auch immer auf Einigen mit Unternehmern auf Fortgang der Arbeitsverhältnisse aus, kaputtstreiken, ist insofern einfach eine Chimäre, die immerzu bloß die Anhänger der Wirtschaftsfreiheit, die die Gewerkschaft prinzipiell beargwöhnen, an die Wand malen. Die Wahrheit der gewerkschaftlichen Auseinandersetzung ist das nicht. Gewerkschaften teilen deswegen wegen ihres Programms, also auch die Grundlüge über das Lohn-Leistungs-Verhältnis, nämlich dass hier Arbeit im Prinzip angemessen gezahlt wird, zwar nie so gerecht, wie es sein müsste, aber das liegt eben nicht an dem Verhältnis als solchen. Obwohl sie doch mit ihrer ganzen Existenz als Gewerkschaft, mit ihrem dauernden Kampfnotwendigkeit, Streit, Auftrag, das Gegenteil beweist. Also die Erfahrung, dass die von ihr vertretene Seite nie ordentlich zu dem ihren kommt, ständig um den Preis der Arbeit rechnen muss und ständig drum gerungen werden muss. Das schreibt die Gewerkschaft glatte Willkür der anderen Seite, einseitiger Machtverteilung und so weiter zu und sagt eben deswegen braucht sie ja, das ist gewerkschaftlich korrigierbar. Und in diesem Sinn führt sie dann auch ihre Auseinandersetzungen und verzeichnet dabei lauter gewerkschaftliche Fortschritte, wo eigentlich die Ausbeutung bloß perfektioniert wird. Ich will also dafür ein paar Beispiele anführen und ausführen, um das, was jetzt so vielleicht abstrakt von mir als Prinzip festgehalten worden ist. Der Fehler der Gewerkschaft, das eigentümliche Programm, sich um das Verhältnis von Lohn und Leistung als dem brauchbaren, brauchbar zu machenden Lebensmittel der Lohnabhängigen zu streiten, um dieses eben etwas Abstrakte zu erläutern, auch in die Sphären zu führen, die jedem gewöhnlich und bekannt sind. Also Tarifrunden. Tarifrunden sind eigentlich, kann es nur wieder nochmal sagen, entlarvend. Sind schließlich eine Auseinandersetzung darum, der Unternehmerseite überhaupt sowas wie feste Regeln, Rücksichten, Lohnverpflichtungen aufzunötigen, also aus dem Lohnverhältnis überhaupt sowas wie einen verlässlichen Vertrag zu machen. Also wie gesagt, nach der Seite hin eine dauernde Machtfrage. Aber diese Notwendigkeit übersetzt die Gewerkschaft in einen rechten, um anerkennungswürdige Gesichtspunkte der Bezahlung. Also der Lohnstreit, ihr Lohn fordern und auf Lohn bestehen, geht laufend über in Anstrengungen für Lohn zu argumentieren. Und das werden dann allerdings entsprechende Argumente. Die Lohnbedürfnisse der Mannschaft, die die Gewerkschaften vertreten, die haben nämlich eigentlich nichts mit guten, verträglichen, einsehbaren Argumenten zu tun. Vom Unternehmerstandpunkt aus ist der Lohn ganz billig einfach im Prinzip immer zu hoch. Wenn er niedriger ginge, niedriger zu haben wären, nichts besser als das. Für mehr Lohn, für bessere Arbeitsbedingungen argumentieren, hat also was Furchtbares, wenn eben nicht das einzige schlagende Argument ins Feld geführt wird, das aber gerade nicht anerkannt ist. Nämlich wir brauchen mehr Geld und weniger Arbeit. So banal mit diesem Argument will keine Gewerkschaft antreten und damit wird sie sich auch lächerlich machen. Aber welche Argumente sollen es denn sonst sein? Die Gewerkschaft ist um andere Argumente nicht verlegen. Sie bringt Anrechtstitel ins Spiel und zwar beruft sie sich auf Dienste an einem Wachstum, eben von dem gerade feststeht, dass seine Sachnotwendigkeiten sich mit den Lohnbedürfnissen nicht vertragen. Also die bekannte Liste.
Ja. Es ist einfach folgen, bei dem es gibt nur, wie du sagst, es gibt nur das einzige Argument, weniger Arbeit und mehr Lohn. Mir kommt so vor, als hätte ich da bei dem aktuell ist doch eines so modern, oder man hört halt dauernd, vom Lohn muss man leben können. Das klingt mir so, als wäre das was anderes als wir. Also weil weniger Arbeit und mehr Lohn, oder wenn ich sagen würde, kein einziges Argument gibt es als in diesem Gegensatz von Arbeit und Kapital, als dass der eines halt will und der andere es nicht geben will. Hast du dieses banale gemeint?
Erstens, das habe ich gemeint. Und zweitens, wenn dir schon einfällt, dieses Extrem, was jetzt heute Politiker wie der Beck und so weiter im Mund führen. Ich wollte da eigentlich später was dazu sagen, zu diesem ganzen Mindestlohn, aber so viel steht ja da mal fest. Da taucht dann das Bedürfnis nach vom Lohn leben können, als dann auch noch staatlich berechnend ins Spiel gebrachte Auseinandersetzung darum auf, naja, wie und ob man den Leuten überhaupt ein Existenz, sowas wie ein Existenzminimum, ein vom Staat anerkanntes, elementares Lebensmittel zugestehen und den Unternehmern als zu berücksichtigendes Maßstab zudiktieren darf. Und kaum kommt diese Debatte auf, übrigens, erstens ist sie ja ein Dokument davon, dass eben solche Argumente im Verhältnis selber gar nicht gelten. Dass die so weit gediehen sind, dass immerhin lauter Sozialfälle rumlaufen, wo der Staat sich drüber beklagt, von mir aus gemeinsam mit der Gewerkschaft, aber eben als Staat darüber beklagt, dass sie ihm zur Last fallen, weil Unternehmerfreiheit ihnen irgendeine Reproduktion, die staatsgemäß abläuft, gar nicht mehr gewährleistet. Und kaum kommt diese Debatte auf, wisst ihr ja, steht in der Zeitung, Kommentare, wir nähern uns wieder der DDR. Der sozialistischen Planwirtschaft, wo dem freien Unternehmertum was diktiert werden soll. Naja, ich mag zum Niedergang der Kritik in der Öffentlichkeit nichts sagen, aber dieses Bedürfnis, dieses Elementare, eben Lohn soll Lebensmittel sein, und zwar ein anständiges, ordentliches, kommt überhaupt nur negativ vor, nämlich wo und wie kann man überhaupt sichern, dass die Bestreitung dieses Grundsatzes nicht so weit reicht, dass am Ende lauter Leute rumlaufen, die dem Staat zur Last fallen.
Ja, ich habe aber noch eine andere Schwierigkeit. Wenn man sich unter Arbeiter überlegt, wie viel verlangt man denn? Also mit welcher Forderung geht man in den Arbeitskampf? Und du sagst da so, vorher so theoretisch, du sagst als Theoretiker dessen, ja, dafür gibt es kein Argument, dann muss ich mir das jetzt umgekehrt überlege ich mir so, das heißt aber nicht dann eigentlich, dass ich dann von Anfang an mir klar sein muss beim Arbeitskampf, ich schlage so viel raus, wie es mir gelingt. Also, weil es gibt ja doch immer das Streit unter den Arbeitern, mit welcher Prozentzahl geht man denn jetzt in den Arbeitskampf? Und da gibt es, sagst du jetzt irgendwie eigentlich gar kein Argument, außer das, wie man halt durchsetzen kann.
Erstens, ich mag mich nicht und will mich nicht. Übrigens, ganz theoretisch machst du das ja auch, also weil es heißt, ich urteile hier so theoretisch fern jeder Praxis. Also du mischst dich ja ganz ideell noch ganz anders in die Frage ein, wenn man jetzt so einer wäre, wie könnte man denn eine passende Forderung aufstellen. Ich will aber sagen, unabhängig davon, welche man aufstellt, Gewerkschaften fangen an, nicht, ich rede jetzt gar nicht drüber, was sie auskämpfen, sondern wie sie Argumente für den Lohn suchen, wie sie für den Lohn argumentieren und das einzige Argument, was ist denn, der Mensch muss zu viel arbeiten und verdient nichts, das geht nicht in Ordnung, in Anschlag zu bringen. Gewerkschaften haben ein ganzes Arsenal von ihrer Meinung nach guten, verlässlichen, begründenden Argumenten für gerechteren Lohn.
Immer. So gibt es das Argument, dass ich habe vorher auch, glaube ich, so verstanden, dass du gesagt hast, wenn Gewerkschaften kürzere Arbeitszeiten und höheren Lohn fordern würden, so wäre das nicht statthaft, sondern lächerlich. Das ist doch eigentlich Aufgabe der Gewerkschaften. Das wäre doch eigentlich Forderung genug.
Aber Gewerkschaften belassen es bei dem ja nie. Sie treten ja nicht an, es ist doch klar, wir schauen, dass wir was durchkämpfen. Dass wir, dass von mir aus weniger gearbeitet und mehr verdient wird. Wenn sowas aufkommt, dann kommt sofort erstens ein Weil. Und dieses Weil, über das wollte ich reden, das ist sehr verräterisch, weil es nämlich dann logisch vielleicht rückwirkend, aber praktisch eigentlich andersrum, das, was Sie am Anfang sagen, na, das ist doch klar, mehr Lohn und weniger Arbeiten, relativiert und selber in Frage stellt, selber für kein ausreichendes, für kein tragfähiges, eben nicht für das einzige Argument hält, hinter das sie sich überhaupt stellen sollte und stellen könnte. Nämlich, es kommt eine ganze Latte von Berechtigungsnachweisen dafür, dass man überhaupt als Arbeiter ans Lohnverhältnis was an Forderungen anzumelden hat, anmelden darf. Also die sind ja bekannt. Das wurscht in welcher Reihenfolge, die kommen alle vor, das geht los mit, wir haben es verdient. Wir haben doch was geleistet. Wir haben doch Gewinn geschaffen. Der ist doch da. Es sind doch Produktivitätsfortschritte zustande gekommen. Und da wird also ausgerechnet, ausgerechnet, der erbrachte Dienst, den die andere Seite organisiert hat, der Ertrag, der der anderen Seite zugefallen ist, als gutes Argument angeführt, dass einem davon dann doch aber auch bitte was zusteht. Hier wird also auch noch nach den Rechenweisen des Kapitals definierter Produktivitätsfortschritt. Der damit anerkannte Anspruch, dass eben der Ertrag der Arbeit erst einmal dem Unternehmen zufällt, unterstellt. Und dann heißt es aber, davon sollte doch denen gerechterweise was zustehen. So, das nächste Argument ist ja schon ein ganzes Stück verräterischer. Das heißt nämlich, wir haben uns doch, kennt jeder jetzt, selbst bei der GDL, die ja ziemlich kämpferisch auftritt und sich deswegen ja auch ziemlich anfeinden lassen muss, wir haben uns doch zurückgehalten. Wir haben doch lauter Verschlechterungen, Lohn, Verzicht und so weiter in der vergangenen Zeit hingenommen. Also da werden Schädigungen zum Argument gemacht, immer die vergangenen Anschläge der Unternehmer, gegen die man sich nicht gewehrt hat oder nicht wehren konnte, die werden zum Anrechtstitel. Also da beruft sich die Gewerkschaft einerseits auf eine Wahrheit, nämlich dass die andere Seite laufend am Verhältnis dreht. Aber dass Belegschaft das hingenommen hat, Das wird wie eine einsichtsvolle Leistung behandelt jetzt, die sie zu was berechtigt und die andere Seite zu Zugeständnissen verpflichtet. Und das könnte ja noch jedem auffallen, dass das in sich einfach widersprüchlich ist. Zu sagen, wir haben doch was hingenommen, wir waren doch leistungsbereit, wir waren auch lohnverzichtsbereit, deswegen steht uns doch jetzt was zu. Naja, damit gibt die Gewerkschaft einerseits selber zu, dass sie um Kompensation ringt. Und andererseits macht sie aus dem Verlangen nach Kompensation noch ein elendes eine elende Berechtigungsdebatte. Ein weiteres Argument ist, naja, wir brauchen Geld wegen Inflation. Also auch hier ist nicht das Bedürfnis, das nackte, wir brauchen mehr. Das Argument, sondern Gerechtigkeit heißt hier, es muss doch was ausgeglichen werden. Es ist Anspruch auf Rücksichtnahme, die Arbeitern zusteht, weil die andere Seite die Marktfreiheit hat. Also sowas wie der Anspruch auf rechnerische Wiederherstellung des Reallohns von neulich, den eben laufend Kapitalisten mit ihrer Preistreiberei senken. Und noch so ein Argument, ja, es geht doch. Es ist doch genügend Geld da. Also einfach mal, müsst ihr das nur mal so betrachten, es ist doch blamabel, dass in einer der wirklich reichsten Gesellschaften bei explodierenden Gewinnen eine Gewerkschaft sich hinstellt und streitet darum, ob und dass ein paar Lohnprozente erträglich sind und glatt das Geld dafür da wäre, wenn eben die andere Seite sich darauf einließe. Also das Fordern gerät bei der Gewerkschaft regelmäßig zum Rechten und egal wie radikal oder nicht, das gewerkschaftliche Prinzip des Forderns ist jedes Mal dasselbe, nämlich aus geleisteter Arbeit, aus erfolgreich wahrgenommener Freiheit des Kapitals, also die Arbeitsverhältnisse in seinem Sinn zu gestalten, aus der so wahrgenommenen Freiheit Arbeitskraft anzuwenden, soll nach Gewerkschaftsvorstellung ein Recht erwachsen, eben dann auch ihrerseits auf ein verbessertes Lohn-Leistungsverhältnis Anspruch erheben zu können. Und sie sieht sich zweitens eben damit in all dem auch noch dazu verpflichtet, die Vereinbarkeit mit den Rechenweisen der Gegenseite zu beweisen. Und das ist dann allerdings, kennt ihr diese schönen Auseinandersetzungen im Vorlauf und in Tarifrunden, das Einfallstor für Unvereinbarkeitsargumente der Gegenseite. Und dafür ist die Gewerkschaft dann sehr anfällig. Also die ist wirklich anfällig für die Einwände, Vorsicht, Forderungen, stören Unternehmensrechnungen, Produktivität erlaubt nicht, dass sie, also Produktivitätsfortschritte können nicht einfach verteilt werden. Gewinne sind für Investitionen da, die Konjunktur, Vorsicht, läuft zwar vielleicht jetzt gut und so weiter und so fort. Da treiben dann nicht die Unternehmer die Preise, sondern da ist, muss man aufpassen, dass nicht mit höheren Löhnen die Preise hochgetrieben werden, dass Wachstum zerstört wird. Und die Gewerkschaft schafft es nicht, sowas schlicht zurückzuweisen. Einfach die Umkehrung. Naja, wenn Unternehmerschaft daherkommt und sagt, Lohnforderungen vertragen sich nicht mit den Wachstumsnotwendigkeiten. Die Umdrehung, naja, dann Lohnbedürfnisse vertragen sich dann eben auch nicht mit der Subsumption unter die Wachstumsnotwendigkeiten. Das setzt sie jedenfalls, die ist einfach nicht zu hören, nicht dagegen. auch eins handfester gesagt, von der Ebene des bloß Argumentativen einmal runtergeholt. Sie zieht einfach nicht den Schluss, wenn die Sache so ist, wenn Kapitalisten samt Staat selber sagen, dass sich nichts vereinbaren lässt, jedenfalls nie so, wie es gar nicht so übermäßig und radikal verlangt wird. Und wenn Abstand nehmen auch gar nicht der Einsicht der Leute zugetraut wird, sondern einfach durchgesetzt wird mit Unternehmermacht, so einfach zu sagen, dann ist doch für die Mannschaft klar, dann ist das halt so. Dann muss man sich dagegen zur Wehr setzen. Auf die Idee kommen Gewerkschaften einfach nie, weil sie sagen, das Wachstum geht uns nichts an, es geht nur zu unseren Lasten, sondern sie sagt, das ist ein Anrecht, weil eine anerkannte Bedingung, für die die Belegschaften ja ihres getan haben. Ihre als berechtigt angemeldeten Ansprüche, die so begründeten Ansprüche, sind deshalb ja auch bekanntlich nie der Endpunkt ihres Forderungswesens. Es ist ja keineswegs bloß ein argumentatives Versagen, sondern das kommt aus dem praktischen Standpunkt von Gewerkschaften, dass beim Streit um den Preis der Arbeit eben nur so viel geht, wie der anderen Seite als verträglich abzuverlangen ist. Deshalb sind dann Tarifrunden auch regelmäßig ein einziges Abstriche machen von den als zunächst mal gerecht eingeforderten Kompensationen. Ein zweites ganz anderes Beispiel, nämlich der gewerkschaftliche Kampf um Arbeitszeit. Der ist ja inzwischen selber schon wieder historisch verflossen, dieser berühmte Kampf um die 35-Stunden-Woche, der damals mit dieser Sonne, dieser ewig aufgehenden Sonne geführt worden ist, ist heute so etwas wie ein Relikt aus besseren, kämpferischeren Tagen der Gewerkschaft. Aber gerade deswegen sehr symptomatisch dafür, was ich hier einmal als den Grundfehler des gewerkschaftlichen Programms kennzeichnen will und die Konsequenzen, die daraus folgen. Also schon der Normalarbeitstag, den mal der Staat festgelegt hat, war ja schon keine Grenze der Arbeit, die wirklich geleistet worden ist, sondern eigentlich das Maß für Überstundenzahlungen, wenn das Kapital darüber rausarbeiten lassen. Leute haben das Geld gebrauchen können, haben zwar die Belastung aushalten müssen, also ist ihnen ständig eine gegensätzliche Kalkulation aufgemacht worden, die sie nicht mal selber zu entscheiden hatten. Jetzt ist die Gewerkschaft angetreten und mit dem Schlachtruf, die Leute brauchen weniger Arbeitszeit. Gleich schon begründet damit, was ich hier aber mal beiseite lassen will, das ganze Begründungswesen. Naja, das dient unter anderem der Schaffung von Arbeitsplätzen, weil wenn die einen weniger arbeiten, müssen die Unternehmer auf der anderen Seite mehr einstellen. Nichts davon passiert, aber das nur als Nebenschlenker, was da wieder für Argumente gefallen sind. Ich will aber mehr auf die Sache gehen bei diesem Fall. Also die Leute brauchen weniger Arbeitszeit und kaum war dieser Ruf in der Welt, war für die Gewerkschaft auch klar, das heißt weder einfach, es wird weniger gearbeitet, noch es bleibt mindestens bei der alten Bezahlung. Das beides stand für sie fest, ist den Unternehmern nicht zuzumuten. Also sie hat eigentlich den Gegensatz von Zeit und Geld selbst zur Verhandlungssache, zur Verhandlungsmasse gemacht und die Lösung hat eigentlich geheißen, beide Seiten, also Zeit wie Bezahlung dafür, wird demgemäß gemacht, was das Kapital verträgt. Also erstens, die Arbeitszeitverkürzung wird mehr denn je bloß nominell. Von wegen Normalarbeitstag 35 oder der Normalarbeitswoche 35 Stunden, sondern das ist tarifvertraglich festgelegt, von der Gewerkschaft kleinlichst mit den Unternehmern ausgehandelt worden. Diese Normalarbeitszeit ist im Zeitraum von x Monaten zu erreichen. Normalarbeitszeit ist also zur pur rechnerischen Größe geworden. Es hat dann im Weiteren Arbeitszeitkonten über Monate, dann über Jahre gegeben, als ob es egal wäre, ob der im Schnitt oder wirklich die feste Stundenzahl, also 35 Stunden arbeitet. Und das Ergebnis war also gewerkschaftlich abgesegnet, solche Sachen wie solche schon im Ausdruck wahnsinnige Konstrukte wie individuelle, regelmäßige, wöchentliche Arbeitszeit, die kann ungleichmäßig verteilt werden. Von wegen also 7 Stunden, Tag und so weiter.
Beziehungsweise kann auch 12 Stunden am Wochenende arbeiten. Die Intensivierung der Arbeit, das was vorher in 38 oder 40 Stunden zu machen war, ist halt einfach nur hier zu kürzer.
Da wollte ich noch. Und nicht bloß, dass das so ist. Das eigentlich ist die ganze Auseinandersetzung um die 35-Stunden-Woche von Gewerkschaftsseite eine Reaktion schon auf Flexibilisierungen, auf Intensivierungen, die das Kapital, die die Unternehmer gemacht haben. Und zweitens, die Gewerkschaft argumentiert selber ja damit, und hat damals damit argumentiert, dass die Verkürzung der Arbeitszeit ja gar kein großer Verlust ist, sondern eigentlich als Gratisgabe ihrer 35-Stunden-Wochenforderung hat sie den Kapitalisten noch vorgerechnet, also was die Arbeitszeitverkürzung an Produktivitätsfortschritt ermöglicht, an Intensivierung erlaubt und ein Hinweis übrigens darauf, dass die Gewerkschaft durchaus ein Bewusstsein davon hat, sich auch dazu bekennt, dass sie hier ein Kapitalbedürfnis nach flexiblerer Arbeit, nach Intensivierung und so weiter bedient. Das Zweite ist eben auch nach der Seite, und wie regeln wir dann die Bezahlung für dieses ganze unregelmäßige, flexible Arbeitszeitwesen, was unter dem Firmenschild 35-Stunden-Woche gewöhnlich geworden ist.
Ich habe ja eine Schwierigkeit. Also vom Prinzip her teile ich das. Das ist so historisch, glaube ich, tust du der Gewerkschaft sachlich recht, aber inhaltlich nicht ganz. Die 35-Stunden-Woche war erst bei vollem Lohnausgleich gefordert worden. Und da finde ich das erste Argument, was Sie gesagt haben, das Entscheidende. Und zwar in einer Hinsicht. Es ist doch nicht der Fall, dass 38 oder 40 Stunden gearbeitet wurde, sondern das war die tariflich bezahlte Arbeit, was darüber hinaus schon immer gearbeitet wurde, galt als Extralohn. Also ist mit 35 Stunden nur eine neue Regelung, der Überstunden, die das Kapital immer zu hat, gefordert hat. Das wäre dann die neue Regelung, bei dem hat sich ja die Gewerkschaft nicht verschrieben zu sagen, voller Lohnausgleich wäre ja, dass der gleiche Scheißlohn, den wir bisher haben, der ja hier noch jede Überstunde als schmackhaftes Angebot hat daherkommen lassen. Das reicht sowieso nicht, wir machen 35 Stunden und dann muss aber sowieso mehr her, damit wenn ich gleich bei jeder Überstunde die Angebote gleich umfallen, im Sinne von, die nehmen wir. Also war es das zugestellt worden. Aber die Flexibilisierung, da komme ich jetzt auf die Unterschiede, wo ich Schwierigkeiten habe mit dem, was du sagst. Das Kapital hat das zum Argument gemacht und gesagt. Das nur. Und das hat sich die Gewerkschaft, weil sie ja von dem Ausgangspunkt hin gesagt hat, dass die Vereinbarkeit mit der Rechenbasis des Kapitals ja irgendwie immer in ihr drinsteckt, hat sie gesagt, wenn wir jetzt auf 35 Stunden gehen, dann muss für uns aber gleich eine Flexibilisierung, also die Erpressung, dass wir dann mehr Überstunden zahlen müssen, ist nicht drin. Die muss gleich damit verhandelt sein. Und das war das Einfallstor. Ich wollte damit sagen, ich hatte dich so verstanden, dass sie selber das gleich zur Disposition gemacht haben. Das war ihnen gar nicht eingefallen, war auch nicht ihr Witz. Sondern sie haben richtig das eben zu ihrer Aufgabe gemacht, arbeitspolitische Maßnahmen, mehr Arbeit und all das zu schaffen. Und für diesen gesellschaftlichen Auftrag, den sie sich selber gegeben haben, da leuchtet ihnen dann jede Form der Kapitalregelung wieder saumäßig ein. Ich wollte die Nuance sagen, dass die haben nicht auf die Tagesordnung gebracht, weil ich nicht ein bisschen verstanden vielleicht von sie aus zu sagen, na gut, dann sind wir für jede Schweinerei zu haben. Sondern das hat dann die Kapitalseite gleich als Gegenrechnung aufgebaut. Vom Anfang her war sie, weil sie die Vorstellung hatte, sie macht ein Stück mehr Arbeitsmarktpolitik, war sie für jede, war sie gar nicht für die Frage, die eigentlich die ist, weniger Leistung und dafür mehr Lohn, das wäre doch mal was für meine Mitarbeiter, für meine Mitglieder rauszuholen. Die hat sie sich nicht stark gemacht. Das hat die ganze Abteilung der gängigen Erpressung neu verteilt. Ich weiß nicht, ob es ein Widerspruch war, aber ich hatte einen Moment, dass du gesagt hast, die hätten das von sich aus gleich.
Das war nicht nur. Es geht nicht ums von sich aus.
Ja.
Na gut, ich wollte jetzt auch gar nicht, ich wollte jetzt auch gar nicht über die, aber das sind ja alles durchaus folgerichtige Ergänzungen. Die arbeitsmarktpolitischen Berechnungen der Gewerkschaft, dass sie hier schon wieder einen Dienst am nationalen Beschäftigungswesen leisten will, reden, sondern über das, was dann als Ergebnis, als gewerkschaftlich abgesegnet, eingesehen, unterschriebenes Prinzip einer Arbeitszeitverkürzung einer 35 oder 37,5 Stunden Woche rauskommt. Nämlich erstens eine Flexibilisierung von Arbeitszeitregelungen, die wo gar nicht mehr Überarbeit wie bisher fixiert ist, sondern ob das Überarbeit ist, stellt sich eben über verrechneten Durchschnitt irgendwann in größeren Abschnitten, Zeiträumen raus. Und zweitens, dass das dann auch einkommenswirksam geregelt ist. Und einkommenswirksam, natürlich ist die Gewerkschaft damals angetreten bei vollem Lohnausgleich. Der volle Lohnausgleich hat dann eben so ausgesehen, dass diese Flexibilisierung dem Kapital einiges und nicht wenig, um anderen will ich gar nicht reden, an Überstundenzahlungen erspart und dementsprechend ein gesenkter und vor allen Dingen flexibel gemachter Lohn entsteht. Also es ist wirklich, und das ist das erste elementare Wurscht, dass es halt rechnerisch der alte Lohn, also es eine halbwegs feste Bezahlung auf der Basis von Stundenlohn gefährdet jetzt plötzlich eben wegen dieser Flexibilisierung, wegen dem, das verrechnet sich irgendwann eine feste Bezahlung. Und daher ist dann auch im Tarifvertrag sehr konsequent geregelt worden und als Problem aufgeworfen worden, wie kann überhaupt das Einkommen verstetigt werden, wenn die Arbeitszeit flexibel gemacht wird. Ja, und das ist ja heute alles nach wie vor und weiterhin unterwegs bei den ganzen inzwischen eingerissenen, total flexiblen Arbeitszeitverhältnissen, Schichten, Wechseln von und so weiter und so fort. Wie kann das eigentlich dann einkommensmäßig so geregelt werden, dass nicht ein totales Auf und Ab und lauter Einkommensunsicherheit existiert. Und das Kapital ist ja auch glatt drauf eingegangen, wo es ihm nützlich erschienen ist, und hat sich darauf eingelassen, in gewissen Grenzen eine fixe Lohnsumme, wie es da bei VW und sonst wo, für freie Verfügung zu zahlen. Also das zu dem Beispiel.
Ja. Also, habe ich das jetzt so richtig verstanden, wenn es jetzt zusammenfasst? Also, eigentlich schaut die Gewerkschaft diesen 35-Stunden-Forderungen dieser Forderung so angetreten, dass es für sich, könnte man ja jedenfalls so ausschalten, wie diese Banalität, weniger Arbeit und mehr Geld, aber wie sie das schon dafür argumentiert hat und wie sie dafür argumentiert hat. Und wie sie dann darüber verhandelt hat, hat das alles aufgelöst keine Überstunden mehr, flexiblere, keine Überstundenmaßen mehr, flexiblere Arbeit.
Also ich wollte jetzt über das Begründungswesen ausdrücklich in diesem Fall mal nicht reden, sondern über was dann die praktische Konsequenz der Auseinandersetzung um ein gerechtes Verhältnis von Lohn und Leistung ist. Das ist hier eben wegen Vereinbarkeit, wegen Vereinbarmachung. Schon, das war ja jetzt schon ergänzt, der Ausgangspunkt sowieso schon so eine gewerkschaftliche Gesamtverantwortung, das war mir jetzt aber mal wurscht. Aber die Forderung nach, die Leute müssen kürzer arbeiten.
Und wenn man dabei sich einen Hinterkopf hat und es soll ein direktes Verhältnis dann zu der Bezahlung haben,
ja, und
dann ist man schon sozusagen offen für alle Argumente der Gegenseite.
Ja, und das ist hier praktisch, ein praktisches Exempel dafür ist, wie solche Auseinandersetzungen dann von der Gewerkschaft in Tarifverträgen unterm Strich paraffiert werden, nämlich das Anerkennen, naja, kapitalverträglich muss das sein und das heißt, eigentlich es wird flexibel und die Bezahlung wird deswegen zum von der Flexibilität des Arbeitsplatzes, der Arbeitszeit abhängigen Regelungsproblem. Das Ergebnis ist weder weniger Arbeit noch gleicher Lohn wie früher gewesen. Das Ergebnis ist gewesen eine andere Berechnungsweise, leichterer Umgang der Unternehmer mit den wechselnden Einsatzbedürfnissen und das kostengünstiger. Ich kann ja gleich sagen, die heutige Fortsetzung davon ist, dass auf der Grundlage, ist ja auch bekannt, Unternehmer ganz direkt antreten und sagen, also jetzt ist alles so schön flexibel, jetzt rechnen wir aber wieder in längere Arbeitszeit, weil wir haben erstens öfter mal Bedarf danach, dass auch wieder über diese ausgehandelten Kontingente hinausgearbeitet wird und das nicht als, dann doch noch als Überstunden zählt. Also denen ist das dann schon wieder zu viel, verpflichtungsweise auf eben Zahlungen. Und zweitens, das kombinieren mit dem Ruf danach und das Ganze muss auch billiger zu haben sein, also schlicht weniger Lohn. Kennt ihr ja die ganzen betrieblichen Auseinandersetzungen drum, wenn hier der Standort erhalten bleiben soll, dann heißt das andere Arbeitszeit, 2 Stunden länger arbeiten und 10% weniger Lohn. Das sind ja solche Beispiele. Auch die sind dann mit Einwänden, aber dann gewerkschaftlich, betriebsrätlich abgesegnet worden. Da wollte ich eigentlich dann später noch was zu erzählen. Also die Gewerkschaft ist nämlich über ihren, also ich erinnere jetzt quasi an die Vorgeschichte dessen, wo das so Endpunkte davon sind, über ihrem sich dauernd aufstellen müssen als Anwalt von Lohnarbeitern ständig sich melden zu müssen, sich mit der anderen Seite auseinandersetzen zu müssen, dabei zu erfahren, dass die eigenen Mittel beschränkt und die der anderen Seite, eben das Recht des freien Eigentums und dessen ökonomische Macht ziemlich weitreichend ist. Das alles hat die Gewerkschaft ja nicht an ihrem Programm zweifeln lassen, sondern einsichtig in einem ganz anderen Sinn gemacht. Wir hatten nämlich der Erfahrung, also dass dieses Ringen um Berücksichtigung sich laufend an der ökonomischen Macht der anderen Seite bricht, den Auftrag entnommen, dich dann eben dauerhaft darum zu kümmern. Und macht eigentlich den Widerspruch ihres Programms zu ihrer positiven, wenn man so will, Lebensaufgabe und Existenzberechtigung als Organisation. Hat nicht ihre Ohnmacht eingestanden und darauf gesonnen, wo die herkommt, sondern umgekehrt aus den Erfahrungen ihrer relativen Ohnmacht eigentlich den Schluss gezogen, da muss sie sich Unterstützung verschaffen. Hat sie sich auch verschafft und ist darüber, und da ist das so ein Beispiel davon, eigentlich zu einer selbstbewussten, für den Gang des kapitalistischen Ladens verantwortlichen Kraft geworden. Nämlich die Gewerkschaft hat sich auf den politischen Kampf besonnen. Es ist ja nicht so, das kann ihr ja gar nicht verborgen bleiben, dass die Gewerkschaften eben ihren Widerspruch nicht bemerkt hätten. Dass sie laufend auf den Ausgangspunkt zurückgeworfen sind. Bloß sie hat sich, also die Gewerkschaftsbewegung, wenn man so will, hat sich auf den Standpunkt gestellt. Dann fehlt ihr eben an eigener Durchsetzungsfähigkeit. Dann braucht sie eben den Staat als machtvollen Stellvertreter, als Unterstützer ihres Anliegens. Als eine Instanz, die eben sie ins Recht setzt und sich zum Parteigänger ihrer doch berechtigten Ansinnen macht. Also für das, was die Gewerkschaften nicht zustande bringen, soll eben die politische Instanz taugen. Also die soll eigentlich als Parteigänger eines ordentlichen Lohnarbeitsverhältnisses den Schutz der Sache leisten, der anderen Seite Rücksichtnahmen aufnötigen, beziehungsweise der Gewerkschaft mit staatlicher Hilfe dann ein Stück mehr Macht und die Fähigkeit verleihen, sich zur Geltung zu bringen. Und dieses Ansinnen ist einerseits eigentlich ziemlich erfahrungswidrig. Gewerkschaften haben nämlich im Ausgangspunkt ganz andere Erfahrungen gemacht mit der obersten Gewalt. Die hat schließlich dem Kapital seine Freiheiten gewährt, die Eigentumsrechte geschützt und die ökonomische Macht ziemlich weitreichend und grundsätzlich ins Recht gesetzt. Und Gewerkschaften andererseits niedergehalten und verboten und so weiter. Alles, wie gesagt, Vorzeit, nicht der heutige Status. Aus der Tatsache, dass Gewerkschaften als Vertreter von Lohnarbeiterbelangen vom Staat bekämpft worden sind, hat sie dennoch oder deswegen den Schluss gezogen, dass sie dann jetzt den Staat, also Gewerkschaften, den Staat mit gewerkschaftlichem Kampf zur Einsicht bewegen müssen und bewegen können, dass er auf sie als sozialer Anwalt hören soll. Also haben Gewerkschaften den Lohnkampf politisiert, das heißt einen politischen Kampf darum geführt für einen Staat, der die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Lohnarbeiterbelangen angesichts der ruinös werdenden Macht der Unternehmer einsieht. Und das heißt, ihr ein Recht auf Vertretung ihrer Sache einräumt, ferner Einfluss auf die nationalen Entscheidungen und damit ihr als Organisation so etwas wie einen anerkannten Status im Staat einräumt. Und beruft sich dafür auf die Berechtigung ihres, also für die Berechtigung ihres Anliegens beruft sie sich auf das Staatsinteresse, was sie dem damit ans Herz legt, das Volk soll sich doch halbwegs ordentlich reproduzieren können. Daran muss doch auch den Staatsmachern gelegen sein. Dafür braucht es dann allerdings, und darauf haben Gewerkschaften dann auch gesetzt, und daran haben sie sich dann auch selber beteiligt, braucht es entsprechende Politiker. Nämlich solche, die die Nation erfolgreich verwalten wollen, nationales Wachstum voranbringen wollen und sich dabei zugleich anheischig machen, die Interessen der arbeitenden Menschen eben zum politisch zu betreuenden Anliegen zu machen. Und das ist eigentlich für die Staatsmacher so wenig selbstverständlich, so problematisch gewesen, dass es am Anfang noch das nationale Programm überhaupt nur einer und ja selber angefeindeten politischen Partei gegen andere war, bekanntlich der alten Sozialdemokratie. Also am Ende haben dann zwar die politischen Instanzen ein Einsehen gehabt, das ewige Gezerr, die Auseinandersetzung, die es darum gegeben hat, die Berechnungen, die da eine Rolle gespielt haben, der Kampf der Gewerkschaften, der dann einerseits um staatlich um den Erlass sozialer Staatsregelungen ergänzt worden ist, um den Gewerkschaften das Wasser abzugraben und so weiter. Das alles ist übrigens nachzulesen in einem Buch vom Gegenstandpunkt Verlag, das Proletariat heißt es. Ich glaube, das gibt es auch vor einem Büchertisch. Das ist heute bekanntlich, Gott sei Dank heißt es, endlich alles erledigt. Es ist wirklich längst zur Selbstverständlichkeit geworden, dass es soziale Regelungen braucht, dass eine anerkannte Rolle der Gewerkschaft zur Demokratie dazugehört und zur freien Marktwirtschaft. Und es ist auch kein spezielles Politprogramm mehr, wurscht, dass die Gewerkschaft immer noch einen gewissen Draht zur SPD hat, sondern das machen und das anerkennen mehr oder weniger alle Parteien. Die Gewerkschaft hat also anerkannte Rechte. Sie darf sich und soll sich an der Ausgestaltung des Lohnverhältnisses streitend und sogar streikend beteiligen. Damit legt die rechtsetzende Gewalt, also die Politik, aber auch die Gewerkschaft mit ihrer Tarifautonomie darauf fest, dass sie sich in diesem Gegensatz dann bewegen und sich mit dem gültigen Interesse der anderen Seite nach staatlichen Maßgaben zu arrangieren hat. Und dass das einseitig ausgeht, davon gehen die Politik nach wie vor selbstverständlich aus. Sie erlässt Regeln oder hat Regeln erlassen für die Freiheit der Gewerkschaft, die sie dann auch darauf festlegen, eben sich am gültigen Interesse der anderen Seite ständig zu relativieren. Also das Rechte haben, streiken dürfen, geht bekanntlich dann mit all seinen näheren Ausführungen ein ganzes Stück weit zu Lasten des Kampfs. Auf der anderen Seite ist dafür aber die erlaubte gewerkschaftliche Einwirkung auf das Kapital sogar ergänzt worden, um eine ziemlich weitreichende institutionalisierte Mitwirkung am Wirtschaftsleben und in der Politik. Und das alles aber mit der ausdrücklichen Maßgabe und dem Ziel, dass die sozialen Ansprüche untergeordnet sind und werden unter Gesichtspunkte des nationalen Vorankommens und des Wirtschaftswachstums und des sozialen Friedens, also des möglichst reibungslosen Fortgangs des ganzen kapitalistischen Getriebes.
Ja. Also rein praktisch ist es aber doch so, dass die Beteiligung der Gewerkschaft an der Lohnfindung ja nur noch einen Prozentsatz ausmacht. Weil es gibt A, nicht mehr allgemein verbindliche Tarifverträge und es gibt dann B, auch nicht mehr Arbeitsverträge, die der Tarifbindung unterliegen. Das sind zwei Kriterien, die rein praktisch ja nur noch gewerkschaftliche Lohnfindung nur noch zu einem Bruchteil überhaupt Anwendung findet. Weil A keine Allgemeinverbindlichkeit vorliegt oder es gar keinen Tarifvertrag gibt oder der Arbeitsvertrag nicht zur Tarifbindung unterliegt.
Das erfährt man also heutzutage, ja, dass mitten im modernen Kapitalismus eigentlich wieder lauter nicht gewerkschaftlich mitgeregelte, außertarifliche Verhältnisse einreisen. Und offensichtlich, also dann auch die Rolle, die der Gewerkschaft zugewiesen ist, das alles einschließt, eben die Freiheit, die dann auch den Unternehmern gewährt ist, nur so weit und nur dann verbindlich sich auf Gewerkschaften einlassen zu müssen, wie die das durchsetzt. Umgekehrt, wie weit das Unternehmerinteresse reicht, auch die Berechnung in Bezug auf tarifvertraglich verbindlich ausgehandeltes Zeug, alles das ist in dem Status, den der Staat den Gewerkschaften zugewiesen hat, offensichtlich durchaus mit eingeschlossen. Es ist eben gar nicht so, dass diese Rolle als soziale Institution auch heißt, hier gibt es sowas wie ein staatlich garantiertes, immerzu verbindlich gemachtes Monopol der Arbeitermannschaft qua Gewerkschaft auf gesichertes Geltendmachen ihrer Tarifansprüche und so weiter. Alles heutzutage offensichtlich widerlegt, und zwar neben und unter dem, dass eben Gewerkschaften als soziale Institutionen tätig sind und vom Betrieb bis in die obersten Etagen der Politik aktiv sind. So, einerseits ist den Gewerkschaften mit den ganzen rechtlichen Regelungen des Staates eine solche begrenzte Rolle, ein Status, ein Vertretungsrecht, ein Organisationsrecht zugestanden und eben damit aber auch Gewerkschaft auf die Schranken dieses gegensätzlichen Verhältnisses zugleich festgelegt worden, was sie in dem durchzusetzen vermag und darf. Und daneben hat die Politik die Regelung von sozialen Fragen, mit denen sie laufend rechnet, allerdings in die eigene Staatshand genommen, also dem Streit entzogen, indem sie Lohnteile verstaatlicht hat und mit den Sozialkassen so etwas wie eine Zwangssolidarität der Klasse organisiert, die immer die Sozialfälle produziert. Die Gewerkschaft darf da tätig werden, darf mitverwalten und beim Staat da Leistungen anmahnen. Sie hat in dem ganzen sozialstaatlichen Betrieb eigentlich vom Staat eine Rolle zugewiesen bekommen. Und so und auf höherer staatlicher Ebene ist sie dann allerdings neu und definitiv darauf festgelegt, nämlich dass die elementaren materiellen Anliegen also immer nur bedingt gelten. Das heißt, nie aufgehen, weil vom Lohn den Dienst am Kapital abhängig bleiben und jetzt auch noch und gerade von den staatlichen Gesichtspunkten, wie weit und wie soziale Belange vom Standpunkt eines staatlich zu betreuenden und staatlich in Anspruch genommenen Volks überhaupt notwendig und dienlich sind. Und das gesteht jetzt die Gewerkschaft aber überhaupt nicht ein, sondern diese ihr staatlich zudefinierte Stellung behandelt und betrachtet sie eigentlich als ihre endlich erreichte Lebensgrundlage, unter der jetzt endlich ihr Programm geht. Und damit beginnt eigentlich die, wenn man so will, die moderne Geschichte der Gewerkschaft als Sozialinstitution. Ich will noch, weil es schon so spät ist und doch mehr ist, als ich gedacht habe, wenigstens ein paar Andeutungen zu dem machen, was eben die heutige Realität ist und was man eigentlich so unter den Überschrift stellen kann, also der ökonomische Kampf der Gewerkschaft oder überhaupt der Kampf der Gewerkschaft unter den Auspizien der politischen Anerkennung und der sozialpolitischen Ausrichtung. Also so viel steht jedenfalls mal fest. Die Bedingungen des Staats für ihre Zulassung, die sieht die Gewerkschaft überhaupt nicht als Kastrierung ihrer Interessen, von Arbeiterinteressen, sondern als, und das ist es ja dann auch so gesehen, Anrecht, sie anzumelden und als eine solche Errungenschaft, die dann auf der anderen Seite auch Verantwortung mit sich bringt. Also werden dann aus staatlichen Bedingungen und Auflagen, aus dem staatlich erwünschten und in diese Rechte eingeschlossenen Status, werden Rechte und Pflichten und schließlich ein nationaler Auftrag, den sich die Gewerkschaft verpflichtet weiß. Also ihre politisch konzertierte Macht und die darin eingeschlossene Regelung, wo sie gegenüber der Freiheit des Eigentums gefälligst ihre Ohnmacht einzusehen hat. Das übersetzt sich eigentlich heute für Gewerkschaften in den Auftrag zu verantwortlicher Gewerkschaftsvertretung. Und zwar verantwortlich gegenüber den Gesichtspunkten, die ihr politisch mit auf den Weg gegeben worden sind. Also gegenüber ihrem ökonomischen Kontrahenten bedeutet das, dass sie den Tarifstreit begreift und führt als Auseinandersetzung um die Findung der Möglichkeit für passende Lohnregelungen. Also was können sich die Arbeitgeber insgesamt und bestimmte Betriebe im Besonderen leisten gegenüber Arbeitern? Was darf die Gewerkschaft also gerechterweise verlangen? Was muss sie hinnehmen? Worauf allgemein und im Besonderen Rücksicht nehmen? Wie in Gestalt der Betriebsräte, in denen die Gewerkschaft dann ein nützliches Instrument sieht, sich am Betriebsnotwendigkeiten abarbeiten und Belegschaftsbelange mit denen ins Benehmen setzen. Also deswegen und daher geht sie dann von vornherein von der Verpflichtung zur Vereinbarmachung aus. Also stellt das gewerkschaftliche Interesse an erträglichen Lohnleistungsumständen eigentlich unter einen höheren Gesichtspunkt gleich des Zusammenwirkens von Unternehmern und Gewerkschaften, die dann über die Möglichkeiten passender Lohnregelungen eben einer Gerechtigkeit an einer passenden, verträglichen Ausgestaltung des Lohnleistungsverhältnisses verhandeln und sich einigen müssen. Und dabei berücksichtigt sie dann eigentlich allen Beschwerden, die sie ihm im Mund führt, zum Trotz, den Unternehmenserfolg nicht bloß als unerlässliche und ihr gegenüber in Anschlag gebrachten Anspruch, sondern eigentlich als anzuerkennenden, allgemeingültigen, eben in Gestalt einer nationalen Volkswirtschaft dann auch zu pflegenden Zweck, dem sie deswegen bei ihren Forderungen Rechnung zu tragen hat und dem dann die von ihr vertretenen sozialen Belange zuzuordnen, wenn nicht immer wieder auch mal unterzuordnen sind. Also das ist ihre ganze Sichtweise, ihr Standpunkt, von dem aus sie dann agiert. Also wollen moderne Gewerkschaften ganz offensiv nicht bloß Interessenspartei sein, sondern eigentlich tritt sie selber als Anwalt des Abgleichs, des Ausgleichs der ökonomischen und sozialen Anrechte auf, während die andere Seite den Standpunkt der Vereinbarkeit und sozialen Verträglichkeit gar nicht vertritt. Und gegenüber der politischen Gewalt nehmen solche modernen Gewerkschaften schon gleich den Standpunkt ein, was kann sich der Staat leisten, also wie viel Soziales verträgt die Nation und was da jenseits aller Klagen über soziale Missstände geht, das orientiert sich dann auch für sie an den politisch gültig gemachten Standortgesichtspunkten, an leider Gottes einzusehenden Haushalts- und Haushaltsfragen und unternehmerischen wie staatlichen Konkurrenzgesichtspunkten. Also die Ergebnisse solcher gewerkschaftlicher Mitwirkung, die können sich dann auch sehen lassen. Da fallen dann eben diese Beispiele rein. Ich hatte eigentlich noch ein paar, die ich mal aufführen will, aber das wird jetzt zu knapp. Ich sage nur sowas noch dazu. Ja, das ist vielleicht nützlich und auch notwendig, weil das, was sie aushandelt unter den Voraussetzungen, was geht, was verträgt sich, das liegt ja vor. Warum fällt das alles so schäbig mitten unter den Bedingungen wachsenden nationalen Wachstums und so weiter so sozial verheerend aus? Ich sag's mal so, diese solche Gewerkschaftspolitik, dieser Standpunkt, der wird für alle Belange der Vertretenen eigentlich ruinös, wenn sich so eine Gewerkschaft mit den heutigen Ergebnissen der kapitalistischen Konkurrenz konfrontiert sieht. Nämlich einer konsolidierten Reservearmee und einer globalen Standortkonkurrenz. Also wo das Kapital über Billigarbeitskräfte von auswärts verfügt und selber Billiglohnstandorte auswärts ausnutzt und damit also eine Billiglohnkonkurrenz auch auf dem eigenen Standort eröffnet. Also dieser Übergang der Gewerkschaft dazu, sie ist eine nationale soziale Kraft im Verhältnis zu und in Verantwortung gegenüber allen sonstigen nationalen Belangen. Der wird eigentlich fatal, wenn sie auch noch aus der Arbeitslosigkeit und aus der internationalen Konkurrenz einen Auftrag für gewerkschaftliche Mitwirkung bei deren Bewältigung macht. Also erstens fällt Beschäftigungssicherung eigentlich ein für alle Mal nicht in die Macht der Gewerkschaft. Sie aber behandelt ausgerechnet als diese Not mit der Angewiesenheit auf den Arbeitsplatz auch erpressbar zu sein, die das Kapital laufend ausnutzt, schon wieder wie eine Herausforderung zur Mitgestaltung. sie streitet dann endgültig nicht mehr um bessere Konditionen der Beschäftigten. Dieser Standpunkt gerechte Zuordnung von Lohn und Leistung, der verwandelt sich eigentlich in eine Auseinandersetzung um Konditionen, die dem Kapital das Beschäftigen ermöglichen sollen. Und das ist immer negativ. Sie geben nämlich damit deren Erpressung mit den Arbeitslosen und der Billiglohnkonkurrenz nicht bloß notgedrungen nach, sondern neben dem einen besonderen Anspruch an ihre Verantwortung im Betrieb und in den Betrieben und in den Branchen und in der Nation. Da wird also, um es mal so krass auszudrücken, die Schädigung, die kapitalistischer Fortschritt produziert, unmittelbar zum Grund, sich auf weitere Schädigungen einzulassen. Also das reicht mal, Ausführung zum Mindestlohn und so. Wir müssen sowieso irgendwann nochmal über den Sozialstaat hier reden bei passender Gelegenheit. Vielleicht sollte man doch mal irgendwann dieses elende öffentliche Klima auch zum Thema machen, also auch unter dem Thema Öffentlichkeit. Kann man diesen unsäglichen Debatte über, was hat wer verdient, abhandeln. Also das schlechteste gewerkschaftliche Argument steht den Unternehmern, den Managern, die es nie ordentlich hinbringen, so zu managen, dass das aufgeht, was die Gewerkschaft behauptet, was doch alles aufgehen könnte. Weswegen die Gewerkschaft immerzu, leider Gottes, die Managementfehler durch Zugeständnisse ausbügeln muss. Das ist ja die Logik. Die andere Seite davon ist das gewerkschaftlich wahrgenommene Recht drauf, dann kritisieren wir aber das Missmanagement und dann landen sie heutzutage ausgerechnet dabei, haben Manager das verdient, was sie verdienen, wo auf der anderen Seite eben Arbeiter gerade auf was verzichten und so wenig verdienen. Dieses schlechte gewerkschaftliche Argument, was gehen die Managergehälter an? Wird ausgerechnet heutzutage zum öffentlichen Schlager von der Merkel bis zu sonst wem. Da kann ja was grundsätzlich nicht stimmen. Aber wie gesagt, das gibt sicher mal Gelegenheit, auch hier überhaupt Öffentlichkeit, wie die funktioniert, zum Thema zu machen, weil einen materiellen Gehalt, außer das ist Klimapflege in Sachen was kann der nationale Standort von seinen Managern verlangen und was kann er von seinen Proleten verlangen? Mehr als Beitrag zu dieser Klimapflege, und zwar einer ziemlich brutalen, ist es sowieso nicht, weil in Bezug auf die Manager landet es ja dabei, Vorsicht vor Eingriffen in die Freiheit, sich ihre Managergehälter zuzuschustern. Aber dann hat man einen Anspruch darauf, dass sie wenigstens erfolgreich wirtschaften. Und umgekehrt die andere Seite, naja, und wie sieht denn das aus, wenn die Manager so dicke Gehälter haben und gerade die Arbeiter notwendigerweise, wo man ja gar keine Abstriche macht, sozial ziemlich depraviert werden. Also die Kombination aus Mindestlohndebatte, die wir auch noch was sagen können, und Managergehältern, wie sieht das aus, wenn soziales Elend auf der einen und dickes Geld auf der anderen Seite so unmittelbar national aufeinandertreffen? Blamiert das nicht ein bisschen die Republik? Oder auf der anderen Seite von der Bildzeitung, wir haben die Leute nicht dann recht, wenn sie dann mal sagen, so geht's aber nicht, und dann ist der Fall schon wieder erledigt. All das, wie gesagt, da liefert ausgerechnet die Gewerkschaft ein Argument dazu, und umgekehrt ist die Debatte eigentlich ein Zeugnis davon, wie selbstverständlich eben bloß in solchen Kritiken skandalisiert und damit aber auch gar nicht angegriffen die ganzen Übergänge in Sachen Verarmung, in Sachen einseitige Ausgestaltung von Lohn und Leistung eigentlich sind. Übrigens, das durchaus eine nicht zu unterschätzende Leistung der Gewerkschaft, also als Schlusspunkt vielleicht, sie hat wirklich erfolgreich zur Politisierung beigetragen. Nämlich dazu, dass sich Unzufriedenheit glatt in Beschwerden übersetzt und Beschwerden in, ja, dann geben wir beim nächsten Mal unser Wahlkreuz aber dem und dem, also in Beauftragung und Zustimmung zum Regieren werden. Dafür taugt glatt soziales Elend. Die Gewerkschaft hat es mit herbeigeführt, entscheidend den Leuten überhaupt mit abgewöhnt, sich eben auf ihre Interessen zu besinnen, ihnen die Selbstverständlichkeit angewöhnt, dass sie Vertreter dafür haben. Und die obersten Vertreter sind, ist die Politik. So funktioniert also Gewerkschaft als, nach der Seite hin als staatstragende Kraft. Gleich ein Hinweis auch darauf, dass man lieber nicht die alten linken Debatten neu auflegen sollte. Sind Gewerkschaften nicht ein Transmissionsriemen für wer weiß was, für Kommunismus und sonst was? Aber das spare ich mir jetzt, da hatte ich eigentlich noch ein paar Bemerkungen zu, aber wie gesagt, es müsste ja klar geworden sein, dass Gewerkschaften längst einen ganz anderen politischen Kampf führen, dass sie ihn auch immer schon geführt haben, gegen Kommunismus, gegen Kritiker der Verhältnisse, ausdrücklich eine ganze Zeit lang gegen den realen Sozialismus, dass sie Kritiker in den eigenen Reihen ausgemerzt hat und so weiter und so fort, dass sie staatstragende demokratische Kraft ist und sein will. Und da und an den Streit um Lohngerechtigkeit mit dem Standpunkt ranzugehen, da tut sich was und das ist die Arbeiterorganisation, an die man sich anzuknüpfen hätte. Das ist einfach erstens ein fataler Irrtum, zweitens eigentlich nur das Dokument davon, wie sehr sich Linke an die Gewerkschaft angepasst haben. An den Standpunkt, anders als gewerkschaftliche Vertretung und so weiter, geht eben Fortschritte im Arbeiterbewusstsein gar nicht herzukriegen. Aber auch das ist ja, sogar das ist ziemlich untergegangen in den Übergängen der modernen Gewerkschaft jedenfalls und mit dem Ende des realen Sozialismus ziemlich ausgestorben, überhaupt dieser Fanatismus. Man müsste Gewerkschaften radikalisieren, das wäre auch zu haben und das wäre ein Beitrag zum Fortschritt der Arbeiterschaft hin zu irgendeinem besseren Bewusstsein und Standpunkt. Also nach der Seite hin nochmal, wie schon beim letzten Mal, es gilt dann halt doch der alte Schlachtruf, nicht ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk, sondern nieder mit dem Lohnsystem. Die nächste Veranstaltung ist im März. Das Thema steht noch nicht fest. Ich verweise, wie gesagt, für das heutige nochmal dringlichst auf dieses Buch Das Proletariat hin. Da ist das alles viel ausführlicher, schöner und eingängiger aufgeschrieben. Also lest es da nach.